Weißt du, wie das ist, wenn man einfach nicht mehr kann? Nun, ich kann es mir denken, ein paar Leute sitzen hier und sagen, hey, Pastor, wir haben gerade von Freut euch gehört. Wir haben gerade von einem tollen Bericht von jemandem, der Gott wieder neu begegnet ist, gehört. Wieso fängst du mit so einer Frage an? Aber ich habe auch mit Menschen heute früh gesprochen, die diese Richtung kennen und denke, dass wir das alle irgendwann mal erfahren, dass das Gefühl, einfach nicht mehr zu können. Man hat sich Mühe gegeben, aber die Hürden waren zu hoch. Der Widerstand war zu stark. Es ging einfach nicht mehr. Nun, das Volk Israel, die haben als Nation, als ganzes Volk diese Erfahrung vielfach in ihrer Geschichte gemacht. Und eine der schlimmsten Erfahrungen davon wird als das babylonische Exil bezeichnet. Nun gut, liegt eine ganze Weile zurück. So rund 2500 Jahre. Ist keine neue Geschichte. Dennoch merkt man, dass diese Erfahrung das Volk sehr stark geprägt hat und gerade die biblischen Schriften sehr stark davon geprägt sind. Ein Großteil der Leute wurden in ein fremdes Land verschleppt. Sie sind ins Exil gegangen. Und gerade ihre heilige Stadt, Jerusalem, lag in Trümmern. Und wir reden nicht davon, dass ein paar Dinge ein bisschen reparaturbedürftig waren. Wir reden davon, dass diese Stadt wirklich in Trümmern lag, überfallen wurde, die Mauern niedergerissen, ihr Tempel wurde niedergerissen. Nun, bei dem Tempel ist es sehr wichtig, dass wir da beachten und bedenken, dieses Gebäude war für das jüdische Volk nicht irgendein Kulturgut. Das war nicht irgendwas, was die unter Denkmalschutz gestellt haben, weil das schon so lange da war. Es war viel, viel mehr. Der Tempel war der Ort, wo Himmel und Erde sich begegnet sind. Der Tempel war der Ort, wo Gott selber Wohnung auf der Erde aufgenommen hat. Und damit war der Tempel auch der Ort und ja, das Zeichen davon, dass sie das Volk des einzigen ewigen Gottes waren. Dass er sie als ihr Volk auserwählt hat. Und jetzt lag dieser Tempel und die ganze Stadt drumherum in Trümmern. Das heißt, es hat ihre ganze Existenz in Frage gestellt. Ihre ganze Identität, alles war ins Wanken gekommen. Hat Gott uns jetzt völlig verworfen? Will er uns überhaupt noch als sein Volk haben? Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit der Versöhnung? Wir finden im Alten Testament ein längeres Schrift von dem Propheten Jeremia. Und der lebte um die Zeit, als diese ganze Zerstörung stattgefunden hat, als so viele Leute verschleppt wurden. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, eine Botschaft für die Leute, die verschleppt wurden. Und er hat einen Brief an sie geschrieben. Er hatte, praktisch zwei verschiedene Botschaften da drin. Erstmal, baut Häuser, heiratet, bekommt Kinder, denn ihr werdet eine ganze Weile da sein. Sie hatten gehofft, dass es vielleicht nur ein paar Jahre wäre, bis sie dann wieder nach Hause gehen könnten. Und Jeremia hat sie informiert, nein, so wird es nicht sein. Es werden 70 Jahre sein, bis ihr nach Hause, bis eure Nachkommen zurückgehen können. Wie niederschmetternd muss diese Botschaft gewesen sein. Aber gleich danach, Jeremia 29, könnt ihr nachschauen, da findet man den Brief. Gleich danach hatte ihnen gesagt, also direkt eine Botschaft Gottes, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch nicht verworfen. Ich habe Pläne für euch, die zur Heilung, die zur Wiederherstellung führen werden. Diese beiden Botschaften, wow, an manchen Stellen würde man denken, sie beißen sich. Die eine Botschaft niederschmetternd, die andere Botschaft, juhu, yippie. Wie geht man denn damit um? Na, das kennst du wahrscheinlich auch, diese gemischte Gefühle. Wenn manches gut zu laufen scheint, aber anderes gleichzeitig völlig daneben geht. Es ist häufig nicht einfach, mit sowas umzugehen. Aber diese 70 Jahre sind vergangen. Und es war das babylonische Exil. Die Babylonier waren inzwischen geschlagen. Die Perser hatten übernommen. Und der Perserkönig Kyros hat nicht nur zu den Juden, sondern zu vielen anderen Völkern, wem etwas Ähnliches die etwas Ähnliches erfahren hatten, gesagt, ihr könnt in eure Heimat zurück, ihr dürft wieder aufbauen. Und da haben sich eine Menge Leute auf den Weg gemacht, von Babel sind sie nach Jerusalem zurückgegangen. Weiß nicht, ob du schon mal zum Beispiel ein Haus gesehen hast, wo etliche Jahre lang nichts dran gemacht wurde. Keiner hat drin gewohnt, keiner hat irgendwas gemacht, um es zu erhalten. Nicht schön. Auf unserer Familienfarm, da gab es ein Haus. Ich hatte das, also meine ganze Kindheit, immer wieder mal da im Wald stehen gesehen. Mein Großvater hatte das Haus den vorigen Eigentümern abgekauft, noch bevor ich geboren wurde. Aber danach ist mit dem Haus nichts mehr passiert. Und erst vor, 10 Jahren oder so, habe ich gesagt, ich will mir das Haus anschauen. Bin dahin. Also, dass überhaupt noch was stand, war eigentlich erstaunlich. Aber der Boden war gut 50 Zentimeter höher, als was er hätte eigentlich sein sollen. So viel Dreck hatte sich über die Jahrzehnte da gesammelt. Nun, wenn man sich überlegt, man geht in ein Land zurück, wo 70 Jahre lang nichts geschehen ist. Puh. Die hatten eine Aufgabe vor sich. Ein Feld zurechtzumachen, dass man wieder etwas aussehen könnte, wo 70 Jahre lang nichts geschehen ist. Puh, das macht keinen Spaß. Die mussten die Ruinen niederreißen. Die mussten anfangen, alles wieder von Grund auf aufzubauen. Das ist wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit. Da waren andere Leute, die im Land gelebt haben, mit wem sie sich nicht verstanden haben, mit wem sie nichts zu tun haben wollten. Das heißt, es ist sofort Feindschaft entstanden. Also die fehlende Stadtmauer wurde damit auch sofort zum Thema. Wer über die Stadtmauer lesen will, kann im Buch Nehemia im Alten Testament lesen. Und dann war die Sache mit dem Tempel. Da haben sie die Ruinen weggeräumt. Da haben sie wieder ein neues Fundament gelegt. Und dann, Baustopp. Nun, wenn jemand hier schon mal was mit Bau zu tun gehabt hat und plötzlich flattert was ins Haus von den Behörden, Baustopp. Oh, da kommt Freude auf. Die hatten gerade erst, die sind nicht weitergekommen als die Bodenplatte. Und dann ein Baustopp von ganz oben. Das ist entmutigend. Das ist ärgerlich. Es saugt die Kraft aus einem heraus. Wie sollte es überhaupt weitergehen? Sie waren müde, sie waren enttäuscht. Sie konnten einfach nicht mehr. Und 16 Jahre lang ist an dem Tempel nichts passiert. Das reicht für sich schon. Ich kann es mir schon denken, wie viele Bäume da aus diesem neuen Fundament wieder rausgewachsen sind, wie groß die geworden sind. Sie haben keine Kraft mehr gehabt. Die mussten alles investieren, um nur das Nötigste zu machen. Es fehlte an Zeit, Motivation, Lust und Perspektive. Oh, so wichtig, dass wir eine Perspektive haben, um noch einen Tempel zu bauen. Gott hat dann in diese Zeit 2 Propheten geschickt. Die finden wir auch, die sind unter den ganz kleinen, so hinten im Alten Testament, wo die wenigsten Leute sich vorwagen. Haggai und Zacharia hießen die. Und heute wollen wir besonders den einen Vers, der schon erwähnt wurde, aus Zacharia betrachten. Und diese Woche ist dieser Vers auch der Wochenspruch. Also wer so ein Losungsheft hat, ich glaube, haben wir welche noch hier? Na, okay. Mitten im Jahr sind sie alle vergriffen. Aber da ist für jede Woche im Jahr ein sogenannter Wochenspruch. Und naja, vor etlichen Jahren, als ich entdeckt habe, dass die jedes Jahr derselbe Vers sind, war ich ein bisschen überrascht. Also für Pfingsten ist es immer wieder dieser Vers aus Zacharja. Und der Professor Michael Herbst hat den Zacharja mal als der Salvador Dali unter den Propheten bezeichnet, weil manche von den Bildern, die er da beschreibt, die Perspektiven scheinen wirklich ein bisschen sehr merkwürdig zu sein, Dinge scheinen verzogen zu sein. Und die Visionen, die er von Gott bekommt, die können uns ziemlich seltsam vorkommen. Zum Beispiel in Zacharja 3 hatte Zacharja geschrieben, wie er gesehen hat, der Jehoshua, also das war der hohe Priester zu der Zeit. Seine Vision war, dass der Jehoshua mit dreckigen Klamotten vor Gott gestanden hat. Und der Satan hat ihn angeklagt. Nun, der hohe Priester steht in dieser Situation als Vertreter des Volkes. Aber Gott hat ihm neue, saubere Kleider anziehen lassen. Ein Zeichen der Vergebung. Ein Zeichen der Versöhnung. Aber wenn man es durchliest, ja, also interessante Beschreibungen da. Und dann kommen wir im Kapitel 4 an. Und zum Beginn finden wir, dass Zacharja sagt, ich bin aufgewacht wie einer, der aus dem Schlaf aufgewacht ist. Und ein Engel ist zu mir gekommen und hat gesagt, jo, sag, was siehst du? Und was er beschrieben hat, war eine siebenarmige Leuchte, also eine Menorah, die aber zwei Ölbäume links und rechts hatte, mit Leitungen von den Ölbäumen in diesen Leuchter. Tankstelle eingebaut. Super Sache. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass wir diesen Wochenspruch, diesen Vers finden. Und Zacharja 4,6 heißt es, da erwiderte er, also der Engel, und sagte zu mir, so lautet das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. So, vielleicht erstmal, wer ist jetzt diese Zerubabel? Also im Kapitel 3 haben wir von den Jehoshua, dem hohen Priester, gehört. Der Zerubabel war sozusagen der Gouverneur. Der war der Politiker, der beauftragt war, der eingesetzt war, diese Wiederaufbauaktion zu beaufsichtigen und zu leiten. Und da gehörte eben auch der Wiederaufbau des Tempels dazu. Das heißt, er wird auch einer sein, der in dieser Lage ausgebremst wurde. Und ich denke, es ist kein großes Risiko für mich zu vermuten, er wird auch ziemlich entmutigt gewesen sein von all diesem Widerstand, von all diesen Problemen, die es gegeben hat. Aber er und Jehoshua, die waren nicht irgendwelche Leute da. Die waren die Leiter des Volkes. Die waren die Leute, zu wem alle geschaut haben, zu fragen, okay, wie geht's weiter, wo geht's lang? Es war dringend nötig, dass sie neuen Mut bekommen, um das ganze Volk leiten zu können. Der Geist weht, wo er will. Und knallt manchmal. Da komme ich drauf zurück. Viele hier werden sich erinnern, 2015, als es die große Welle von syrischen Flüchtlingen gegeben hat, die in kürzester Zeit nach Deutschland gekommen sind. Und ich weiß, dass manche Leute diese Ereignisse nach wie vor mit Skepsis und Argwohn betrachten. Aber in einer Pressekonferenz, als sie dazu befragt wurde, hatte Angela Merkel, Bundeskanzlerin, gesagt, wir schaffen das. Drei einfache Worte. Aber die haben viele Menschen angespornt und ermutigt, diese Menschen willkommen zu heißen, diesen Menschen zu unterstützen und zu helfen. Sprachkurse anzubieten und so weiter und so weiter. Wenn Mut von der Leitung gezeigt wird, dann wirkt sich das überall sonst aus. Und deswegen war es auch so wichtig, dass Jehoshua und Zerubabel Mut zugesprochen bekommen, dass sie erkennen, dass sie nicht verworfen waren, nur weil die Dinge schwer geworden sind, dass es nicht alles außen vorbei war. Sie brauchten diese Ermutigung, um weitermachen zu können, um auch anderen anzuspornen. Und wieder. Der Tempel sollte wieder aufgebaut werden, aber der Tempel war nicht irgendwelches Kulturgut. Nette Sachen, aber müssen wir wirklich so viel investieren, um das wieder aufzubauen? Sondern es war für sie das Zentrum, wo sie Gott anbeten sollten, wo sie ganz besondere Begegnungen mit Gott haben sollten, dieser Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Und Gott spricht zu ihnen durch den Propheten Sacharja und sagt, ich habe was für euch. Aber Gott gibt ihnen kein Trainingsprogramm. Er gibt ihnen keinen Berater. Er gibt ihnen kein Reichtum, auch keine Armee. Er sagt es, das, woran wir normalerweise denken, wo wir denken, diese sind die Ressourcen, die wir brauchen, um etwas erreichen zu können. Gott sagt, nein, das ist es nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Und er ist viel, viel weiter gegangen. Er hat ihnen zugesprochen, er gibt ihnen sich selbst. Sein eigener Geist wird die Quelle der Kraft sein. Sein eigener Geist wird das sein, was sie, ist das, was sie brauchen und wird das sein, was es ihnen ermöglicht, das Unmögliche zu erreichen. Nun, springen wir mal durch die Jahrhunderte, 550 Jahre später, bringt uns in die Zeit von Jesus, von, genauer gesagt, von Jesu Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Letzte Woche habe ich über die Himmelfahrt gesprochen und die Predigt hatte ich den Titel gegeben, Gott kommt. Allerdings, wenn man ganz haarscharf nachschaut, könnte man sagen, nee, warte hier, die haben da gestanden und Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Das würde heißen, Gott geht. Aber deswegen ist Pfingsten so wichtig. Wisst ihr, Jesus hatte seinen Jüngern etwas kurz vor seiner Kreuzigung erzählt, was es muss denen total schräg vorgekommen sein. In Johannes Kapitel 16, Vers 7 heißt es zum Beginn des Verses, also Jesus spricht zu seinen Jüngern, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Wozu bitteschön soll das gut sein? Jesus, wir brauchen dich hier. Wir wollen dich da haben, dass wir fragen können, was wir jetzt machen sollen, dass du uns korrigieren kannst. Aber ich lese jetzt den gesamten Vers. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Das, genau das, ist das, was wir zu Pfingsten feiern. Jesus ist in körperliche Gestalt gegangen, aber hat uns den Geist gesandt, der immer und überall bei uns ist. Es ist ein paar Mal in den Evangelien, dass wir davon lesen, die Jünger haben Jesus gesucht. Die wussten in dem Moment nicht, wo er war. Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Die mussten auf eigenen Beinen stehen sozusagen. Die sind dann zu ihm zurückgekommen. Die waren wahrscheinlich sehr erleichtert, auch wenn sie erfreut waren über das, was geschehen ist. Aber der Geist Gottes wird über seine Gemeinde zu Pfingsten ausgegossen. Und also das war nicht Endstation davon, das war Startschuss davon, was nicht aufhört, dass Gott seinen Nachfolgern seinen eigenen Geist gibt, der immer und überall mit uns dabei ist, der in uns wohnt, der uns ansprechen will, der uns ermahnen will, der uns leiten will. Er will das gerne machen, aber wir werden immer wieder gefragt, lässt du das zu? Lässt du den Geist mit dir reden? Nun, Hand aufs Herz. Wie viele hier wünschen sich, Jesus würde einfach irgendwann mal bei dir zu Hause klingeln, reinkommen, sich mit dir an den Tisch setzen oder auf die Couch setzen. Du könntest ein Gespräch mit ihm führen, du könntest ein paar Fragen loswerden. Ich leugne nicht. Ich wünschte mir das auch. Ich wünschte mir das wirklich sehr. Allerdings muss ich darauf hinweisen, wenn du die Evangelien aufmerksam liest, wirst du finden, so ziemlich jedes Mal, also fast jedes Mal, wenn jemandem Jesus eine Frage gestellt hat, wie hat er geantwortet? Mit einer Gegenfrage. Das sind die Kenner. Okay, den stellen wir an. Diese Woche geht's los. Ja, der hat immer eine Gegenfrage gehabt. Er hat immer seinen Gesprächspartner aufgefordert, neu über die Situation nachzudenken. Er hat nicht einfach fertige Antworten abgeliefert. Also müssen wir uns bewusst sein, dass wenn Jesus bei uns an der Tür klingeln sollte, würde das Gespräch wahrscheinlich etwas anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber hat uns seinen Geist gesandt, der immer und überall mit uns da ist. Und wenn wir mit den großen und auch den kleinen Herausforderungen des Lebens konfrontiert werden, sollen auch wir hören, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Es gibt die Geschichte von einem Pfarrer, der mal zu Pfingsten etwas Dramatisches machen wollte. Er hatte schon in seinem Schaukasten ein Plakat hingehangen. Diesen Sonntag wird der Heilige Geist in unserem Gottesdienst erscheinen. Er hat eine Taube besorgt. Taube, der Vogel dient häufig als Bild von dem Heiligen Geist, und hat den Küster eingewiesen, an welchem Punkt er diesen Tauben dann von der Empore runterfliegen lassen sollte. Das Bedauerliche dabei ist, dieser Pfarrer hat auch eine Katze, die sich Zugang zu der Kirche verschafft hat und bei der Taube einen Besuch abgestattet hat. Und dann im Gottesdienst, da kommt er, dann in diesem Gottesdienst der Pfarrer ganz dramatisch: Komm, Heiliger Geist! Passiert nichts. Komm, Heiliger Geist! Und der Küster ruft von oben: Herr Pfarrer, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass der Heilige Geist die Katze den Heiligen Geist gefressen hat? Wo ist der? Wo bleibt er? Warum spüre ich den nicht immerzu in meinem Leben, wenn er immerzu da ist? Ich leugne nicht. Mir geht's immer wieder auch so. Aber eins kann ich euch aus tiefster Überzeugung sagen, weil ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass die Anwesenheit des Heiligen Geistes nicht von meinem Gefühlszustand abhängt. Gottes Fähigkeit zu wirken hängt nicht davon ab, dass ich seine Gegenwart gerade wahrnehme. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist sauschwer. Machen wir uns nichts vor. Wir wollen ihn spüren. Wir wollen dieses Hochgefühl erleben. Das verstehe ich. Ich auch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unser Leben, dass wir unser Glauben nicht von unseren Gefühlen abhängig machen. Denn Gott ist so viel größer, ist so viel mehr. Und ja, er kann so viel mehr. Jesus hat seinen Geist auf seine Gemeinde ausgegossen und er ist da. Wenn du Erfahrung, mehr Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen willst, dann will ich dich heute einladen, ja, auffordern, etwas Riskantes zu machen, ja, geradezu Gefährliches. Bete darum. Oh, ich weiß, klingt fast Klischee. Der Pastor steht vor und sagt, wir sollen mehr beten. Wer hat das nicht schon 1000 Mal gehört? Aber Leute, liebe Gemeinde, wir dürfen nicht aus den Augen verlieren. Das Gebet ist eine Wahnsinnskraft, die Gott uns geschenkt hat. Und Gott wirkt durch Gebet. Und wenn wir um seinen Heiligen Geist beten, wenn wir um das Wirken seines Geistes bitten, schnall dich an. Das kann regelrecht unangenehm werden, weil Gott so viel mehr tun kann, als was wir uns vorstellen können. Aber verliere bitte nie aus dem Blick, Gott ist am Wirken. Versuch nicht festzulegen, wie das auszusehen hat, wenn der Heilige Geist wirkt. Also ich habe die Erfahrung schon oft genug gemacht, also wenn du versuchst, den Heiligen Geist in eine Schublade zu stecken und zu sagen, hier, der Heilige Geist wirkt so, der macht das. Der hat immer wieder seine Riesenfreude daran, diese Schublade einfach zu sprengen. Völlig etwas anderes und viel, viel mehr zu machen, als was wir uns je vorstellen könnten. Für dein Leben, für deinen Dienst in Gottes Reich, für das, was wirklich wichtig ist im Leben, gilt. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Amen.